Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich beginne heute eine neue Predigtreihe und zwar über die christliche Haustafel. Was das ist, werden wir gleich noch hören. Sie steht im Epheser Kapitel 5 ab Vers 21 bis Kapitel 6 Vers 9. Und heute kommt die einleitende Predigt. Sie geht eigentlich nur um den Vers 21, Kapitel 5, Vers 21, der lautet: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und ich werde uns die paar Sätze davor noch mitlesen, die habe ich euch auch mit abgedruckt. Es geht ja darum, dass wir so ein bisschen den Gedanken des Epheserbriefs aufgreifen und dann da zu diesem Punkt hingeführt werden. Also ich lese uns Epheser Kapitel 5. Von Vers 15 bis 21. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. In meinen Traupredigten, das waren noch nicht so viele, aber auch in meinen kleinen Trauansprachen, so Hochzeitsansprachen, das waren dann noch ein paar mehr, da zitiere ich immer diesen Vers. Dieser Vers ist zunächst erstmal so ein richtiger Kracher und da kann man sich sicher sein, dass Leute aufmerksam werden und einem zuhören, denn wenn man auf einer Hochzeit von Unterordnung redet, dann ist es einfach, ja, das kommt meistens nicht so gewohnt rüber, sage ich mal. Aber der noch viel wichtigere Grund, warum ich diesen Vers zitiere, ist, dass dieser Vers die Überschrift und die Einleitung zur christlichen Haustafel bildet. Der Begriff Haustafel, der stammt von Luther. Luther hat diese Bibeltexte überschrieben mit christlicher Haustafel, in denen es um die göttliche Lebensordnung in der Familie und im Beruf geht. Also, welche Aufgaben haben Ehemänner, Ehefrauen, die Kinder, die Eltern, Angestellte, Arbeitgeber? Wie sollen ihre Beziehungen zueinander aussehen? Und das alles überschrieb er mit christlicher Haustafel. Das ist so der Begriff dafür. Wenn eine Lutherbibel hat, da steht das tatsächlich noch so drüber. Und ich nenne es deshalb auch so, dann wissen wir mit einem Wort, was gemeint ist. Nun, für Christen gilt in diesen Beziehungen, wie es da geht, das Prinzip der Unterordnung in der Furcht Christi. Und wir wollen heute zwei Fragen dazu stellen, warum? Warum Unterordnung? Und dann die nächste Frage, die zweite, ja, was bedeutet das eigentlich, sich in der Furcht Christi unterzuordnen? In dem ersten Teil der Predigt, also in der Frage warum, werde ich versuchen, den Verlauf der ganzen Gedankenkette des Epheserbriefes bis zu diesem Vers 21 im 5. Kapitel uns darzulegen, dass wir so dem Gedankenverlauf, dem Argumentationsverlauf von Paulus folgen können. Und im zweiten Teil geht es dann allein um diesen Vers 21. Ich empfehle euch allen zu Hause, den ganzen Epheser zu lesen, den ganzen Epheserbrief, in Vorbereitung vielleicht auch für die nächsten Predigten. Lest ihn mehrfach durch, lest ihn langsam durch, lest ihn vielleicht auch in verschiedenen Übersetzungen durch in eurer stillen Zeit, dass ihr einfach reinkommt in diesen Brief und in diese Wahrheiten, die Paulus vor allem im ersten Teil betont. Und jetzt gebe ich uns einen holzschnittartigen Überblick. Also Punkt 1, warum sollen wir uns einander unterordnen? Was Paulus zuerst deutlich macht im Epheserbrief, das ist, dass wir durch Gottes souveräne, durch Gottes unabhängige Gnade errettet werden. Wir können tatsächlich nichts dafür tun, wir sollen auch nichts dafür tun, sondern Gott errettet uns aus Gnade. Das Zweite, was er dann deutlich macht, ist, dass Gott uns durch diese Errettung zu seinem Volk macht. Ob es nun Juden Juden sind, also die aus dem alttestamentlichen Volk Gottes, aus dem Volk Israel, die zum Glauben an Christus kommen, ob es Heiden sind, sie alle bilden nun zusammen das Volk Gottes. Man wird hineingerettet in die Gemeinde oder, wie das Epheserbrief sagt, in den Leib Christi. Wir bilden als Gemeinde den Leib Christi auf Erden. Das Dritte, was er deutlich macht, ist, dass wir in Christus, dadurch, dass wir mit ihm verbunden sind, alle Reichtümer besitzen, alle geistlichen Reichtümer besitzen. Also wir haben alles in Christus. Aber auf der anderen Seite macht er auch deutlich, wir müssen geistlich wachsen. Das passt auf den ersten Blick gar nicht so zusammen, wenn wir noch alles haben, wohin sollen wir dann noch wachsen? Aber Paulus sagt eben, wir haben alles in Christus. Und es geht jetzt darum, dass wir es ergreifen, dass wir es immer mehr in unserem Leben erlangen und ausleben. Ich lese uns dazu mal zwei Verse vor. Kapitel 1, Vers 7, da sagt er, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Übrigens, im ganzen ersten Kapitel werdet ihr immer wieder dieses in ihm finden. In ihm habt ihr das, in ihm habt ihr das. Also in ihm haben wir alles. Aber dann in der Mitte des Epheserbriefes betet Paulus zu Gott, Kapitel 3, Abvers 16, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an den inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Darum geht es zu Paulus, wir sollen erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Ja, wir sollen wachsen im Glauben. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir mit der Liebe Christi erfüllt werden, so wie er es gerade gebetet hat. Und dann kommt im zweiten Teil des Epheserbriefes noch viel mehr dazu, dass wir zu eben solcher Liebe befähigt werden, dass wir standfest im Glauben werden, standfest gegen Irrlehren, standfest gegen Verführungen zur Sünde, dass wir dadurch Zeugen für Christus werden und dass wir letztendlich zur Ehre Gottes leben. Und dieses Erfülltwerden, dieses Wachsen im Glauben, das ist so wichtig und segensreich für uns. Ja, wenn wir feststehen und nicht hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, wie es in Kapitel 4, Vers 14 steht, wenn wir in Heiligkeit wandeln und nicht mehr wandeln wie die Heiden, in der Nichtigkeit unseres Sinnes, gelenkt durch unsere sündigen Begierden, Kapitel 4, Vers 17, wenn alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung von uns weggetan ist und wir stattdessen gegeneinander freundlich, barmherzig sind und einander vergeben, gleich wie auch Gott uns vergeben hat in Christus, Kapitel 4, Vers 32. Das alles bedeutet ein befreites, ein erfülltes Leben für uns, wenn wir erfüllt sind mit dem Geist. Zur Fülle zu kommen, Christus ähnlicher zu werden, das muss der Geist in uns wirken. Auch das ist ein Geschenk, eine Gnade Gottes. Und darum bittet ja Paulus Gott im Gebet darum. Gott, schenk uns das. Aber es ist gleichzeitig ein Gebot an uns. Und das wird auch im heutigen Predigtext, also in diesem Text, den ich abgedruckt habe, deutlich. Es wird dort betont. So, seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Weise, sondern als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Weise zu sein bedeutet, Gottes Gnade zu erkennen und auszuleben. Die Zeit auszukaufen bedeutet, sein Leben in der Nachfolge zu leben. Den Willen des Herrn zu verstehen, bedeutet sein Wort zu studieren und zu verstehen. Und wenn jetzt Paulus sagt, werdet mit Geist erfüllt oder lasst euch mit dem Geist erfüllen, ist ja ein Gebot an uns, dann fasst das all diese Ermahnungen zusammen. Ihr seid weise und verständig, wenn ihr euch vom Geist erfüllen lasst, wenn ihr euch vom Geist leiten lasst. John McGrath hat es so formuliert: Mit dem Geist erfüllt zu sein bedeutet bewusst in der Gegenwart des Herrn Jesus Christus zu leben und ihn durch sein Wort über alles herrschen zu lassen, was man denkt und tut. Also unser Ziel ist es, das zu erlangen, was wir bereits in Christus haben. Die Fülle in Gott, geistliche Reife. Wenn wir danach streben, wenn wir im Geist wandeln, dann hat das Auswirkungen, die Paulus nun mit vier Handlungen beschreibt. Und diese vier Handlungen in der Grammatik ausgedrückt, das sind vier Partizipien, das ist ganz wichtig. Warum? Die sind mit diesem seid, lasst euch erfüllen mit Geist, mit dem Geist verbunden. Man könnte es eigentlich am besten so übersetzen, dass es eben die Folgen sind von der Erfüllung mit dem Geist. Lasst euch mit dem Geist erfüllen, damit ihr einander ermuntert mit Psalm und Lobgesang und geistlichen Liedern. Damit ihr singt und musiziert dem Herrn in eurem Herzen. Damit ihr Dank sagt Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Damit ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Also das sind Folgen. Es sind Gebote an uns. Wir sollen danach streben, aber es sind zugleich die Folgen davon, dass wir mit dem Geist erfüllt sind. Die ersten drei Folgen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist betreffen unsere Beziehung zu Gott, unseren Gottesdienst, unsere Anbetung. Ihr seid mit dem Heiligen Geist erfüllt, so sagt der Apostel, wenn ihr miteinander voller Freude und Dankbarkeit Gott lobt und anbetet, wenn ihr euch gegenseitig dazu anspornt, ermutigt. Aber nicht allein das, so der Apostel weiter, ihr sollt dieselbe geistliche Gesinnung in eurem Umgang miteinander, in eurem Umgang untereinander haben. In den Beziehungen, die ihr auf der irdischen, menschlichen Ebene habt. Ja, der Gottesdienst, die Anbetung, das ist die Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung zum Nächsten sollen wir diese geistliche, geisterfüllte Gesinnung haben. Das heißt eben in der Ehe, in der Familie, auf der Arbeit. Und darum, weil ihr geisterfüllt dort sein sollt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Dieser Vers vom Erfülltsein mit dem Geist, besonders der letzte Teil von der Unterordnung, ist nun die Überleitung zur und die Überschrift über die christliche Haustafel. Die Beziehung zu meinem Ehegatten, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, sogar zu meinen Angestellten oder zu meinem Arbeitgeber, hat entscheidend mit meinem Leben im Geist zu tun, hat entscheidend mit meiner Nachfolge zu tun. Einander unterordnen hat vor allem mit unserer Liebe und Dankbarkeit zu Gott zu tun. Das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Wir haben die Frage gestellt, warum wir uns einander unterordnen sollen in der Furcht Christi. Und die Antwort lautet also, weil wir so im Geist wandeln und immer mehr mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Indem wir aber im Geist wandeln, danken wir Gott für unsere Rettung und bezeugen diese in der Welt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Was bedeutet einander unterordnen in der Furcht Christi? Im Angesicht der neutestamentlichen Verwendung des Wortes unterordnen, also ich habe mal alle Stellen nachgeschlagen, wo dieses Wort steht, im Griechischen, also wo wirklich dieses Wort vorkommt, da heißt es nicht nur, dass man sich toleriert, respektiert, vielleicht noch unterstützt. Nein, es geht noch weiter. Das Wort unterordnen bedeutet, sich einer über sich gestellten Autorität, und jetzt kommt das noch krassere Wort, zu unterwerfen. Ja, es heißt, dieser übergeordneten Autorität zu dienen und gehorsam zu sein, sich ihr unterzuordnen, sich ihr zu unterwerfen. Das wird zum Beispiel an einer Stelle deutlich im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 22, da kommt dasselbe Wort vor und da steht es schon in anderer Form. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Christus ist hier gemeint, ihm ist alles unterworfen. Und wir wissen, dass das mehr heißt, als dass die Gemeinde jetzt Christus toleriert, respektiert, akzeptiert, vielleicht auch unterstützt, sondern das heißt wirklich, dass Christus der Herr ist und wir ihm nachfolgen, wir ihm gehorsam sind. Also dieses Bild, dieses Wort wird verwendet für eigentlich für einen Soldaten, der in ein Heer eintritt und sich dort sozusagen einordnet und unterordnet, der sich dort unterwirft, und zwar einem Vorgesetzten. Nicht mehr der Soldat, sondern sein Vorgesetzter bestimmt nun über sein Leben und über seine Tätigkeit. Wer sich unterordnet, trachtet darum nicht mehr nach seinen eigenen Zielen und Wünschen, sondern nach denen seines Vorgesetzten. Streit und Missgunst, Konflikte, ja bis hin zu Krieg zwischen ganzen Ländern entstehen, weil Menschen unweise und unverständlich handeln, das heißt, weil sie alleine ihre eigenen Pläne und Wünsche durchsetzen wollen. Ja, Egoismus. Und die Folge dieses Egoismus ist, dieser Selbstsucht ist oft Herrschsucht über andere. Ja, wir kennen das, dass da Leute, die unbedingt ihre Pläne durchsetzen wollen, anfangen, über andere sich zu erheben. Und je mehr man Verantwortung trägt, desto mehr steht man in der Versuchung dieser Herrschsucht. Deshalb schreibt Petrus zum Beispiel an die Ältesten der Gemeinde, also an die Gemeindeleiter, folgendes, 1. Petrus 5, Vers 2, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herrscher über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Also wir alle stehen in der Gefahr, dass wir dann von unserer Selbstsucht auch noch den Schritt zur Herrschsucht gehen. Dass wir dann sagen, gut, mein Nächster, vorzugshalber in erster Linie vielleicht mein Ehegatte oder meine Kinder oder meine Kollegen, meine Angestellten, mein Arbeitgeber, die sollen gefälligst so handeln, dass es mich zumindest nicht stört in der Umsetzung meiner Pläne. Besser aber noch unterstützt. Und dann gehen wir natürlich noch einen Schritt weiter oder die Grundlage, dass wir anfangen sozusagen unsere Pläne und Wünsche über alles andere zu stellen oder dass wir uns sehr stört, wenn die irgendwie durchkreuzt werden, das ist, dass wir uns dann etwas auf uns einbilden. Ja, ich habe dieses und jenes Recht, ich habe diesen und jenen Vorrang, ich kann jetzt hier mal den Ton angeben oder wir machen jetzt einfach das, was mir gefällt, weil ich die und die Fähigkeit habe oder Erkenntnis oder weil ich diesen Stand inne habe, das Amt inne habe, weil ich das Geld habe oder was auch immer. Und die Frage, die Paulus stellt, ist dann, ja, woher hast du denn diese Dinge? Schreibt es zum Beispiel an die Korinther, die sich ja so viel einbildeten auf ihre Erkenntnis, auf ihre Fähigkeit, auf ihre Gaben. 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Und im Epheserbrief macht das so deutlich von Anfang an, Gott herrscht souverän. Er ist der Geber aller Gaben und er ist dein gnädiger Erretter. Wenn wir mit dem Geist erfüllt sind, dann erkennen wir diese Wahrheit. Dann können wir mehr und mehr der Gefahr von Selbstsucht und Herrschsucht widerstehen und eben das Gegenteil tun, nämlich uns unterordnen. Unterordnen hat also nichts damit zu tun, dass wir aufhören zu denken, aufhören irgendwie über unser Leben und das, was wir tun, nachzudenken und zu planen und uns sagen, gut, ich mache jetzt einfach nur noch stur das, was mir eben der jeweilige Vorgesetzte sagt. Sondern sich unterordnen hat was damit zu tun, dass man anfängt zu denken, dass man wirklich über sich nachdenkt, dass man beginnt zu erkennen, in welcher Situation man ist, in welcher Situation von Gott man ist und dass man auch danach lebt. Ja, wieder als Negativbeispiel die Korinther. Die dachten eben nicht nach, sondern sie blähten sich auf, schreibt Paulus, weil sie angeblich so eine große Erkenntnis hatten. Sie stellten sich über andere, weil sie eben mehr Erkenntnis hatten, mehr wussten. schon längst nicht mehr diesen Konflikten da stehen wie ihr alle, weil da stehe ich doch drüber mit meiner Erkenntnis. Und Paulus zeigt ihnen, dass sie in Wahrheit immer noch Säuglinge in der Erkenntnis waren. Er hätte ihnen gerne feste geistliche Speise gegeben. Aber er schreibt ihnen, ich muss euch immer noch mit Milch füttern, weil ihr es noch gar nicht begreift, weil ihr gar nicht verstehen könnt, wenn ich euch wirklich tiefere geistliche Wahrheiten schreibe. Also ihr Lieben, erkennt eure Abhängigkeit von Gott und dann ordnet euch einander unter den Lieben. Jeder Gläubige ist ein Glied des Leibes Christi. Er erkennt seine Aufgabe und Stellung in diesem Leib, in der Gemeinde. Und dann setzt er sein Wohl, das Wohl des ganzen Leibes über sein eigenes Wohl. Jedenfalls sollte es so sein. Ja, wir sind Glieder eines Leibes und es kommt nicht darauf an, dass jeder macht, was er will, sondern es kommt darauf an, dass der ganze Leib funktioniert. Das heißt, dass der ganze Leib zur Ehre Christi lebt. Bei unserer Errettung traten wir in eine individuelle, in eine persönliche Beziehung zu Gott. Das macht die Bibel deutlich. Das ist das Wunderbare. Wir können eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Wir brauchen jetzt keinen Priester, keine besonderen Rituale, um jetzt irgendwie mit Gott in irgendeine mystische Art und Weise in Verbindung zu treten. Es ist auch nicht so, dass Gott nichts von uns wissen will und nur so allgemein über die Welt regiert oder dass Gott die Welt angestoßen hat und jetzt sagt, macht mal euer Ding, ich mache mein eigenes Ding, sondern wir können in eine persönliche Beziehung mit Gott treten. Aber das heißt nicht, dass unsere Errettung individualistisch ist. Wir haben eine individuelle Beziehung mit Gott, aber wir sind nicht individualistisch errettet. Wir werden in die Gemeinde hinein gerettet. Wir werden zu Gottes Ehre gerettet. Es geht eben in unserer Rettung nicht nur um uns und dann drehen wir uns nur um uns, sondern dass wir in die Gemeinde hineinkommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in den Leib Christi einordnen und den von Gott gegebenen Autoritäten unterordnen. Das ist das, was Paulus hier sagen will. Unterordnen deutet darauf hin, dass wir uns in einer gewissen Hierarchie einordnen, eben an die Stelle, die Gott für uns bestimmt hat. Es ist also nicht so, dass sich jeder jeden unterordnet. So könnte dieser Vers verstanden werden. Ordnet euch einander unter. So wie wir auch uns einander lieben sollen, wie wir einander dienen sollen, wie wir uns gegenseitig respektieren sollen. Nein, in diese Richtung geht es nicht, sondern es hat mit einer gewissen Hierarchie zu tun, dieses Wort unterordnen. Es kommt auf die Stellung, auf das Amt an, was man selbst hat oder was andere haben. Und wir sehen das in der Bibel. Christus ordnet sich seinem Vater unter. Der Vater ordnet sich nicht Christus unter. Die Gemeinde ordnet sich Christus unter. Christus ordnet sich nicht der Gemeinde unter. Die Gemeindeglieder den Ältesten, die Ehefrauen den Ehemännern, die Kinder den Eltern. Und nicht umgedreht. Christen ordnen sich den ihnen von Gott gegebenen Autoritäten unter. Und dazu noch ein Hinweis, das heißt nicht, dass wir uns um des lieben Friedens willen Irrlehrern und Irrlehren unterordnen sollen. Paulus betont ja gerade im Epheserbrief die Wichtigkeit der grundlegenden biblischen Wahrheiten und er schreibt dann diesen Brief an Gläubige, die diese Wahrheiten gemeinsam bekennen. Also man kann dieses Wort nicht heranziehen, um zu sagen, so, jetzt seht aber zu, dass ihr mit allen möglichen christlichen Richtungen und Sekten wieder zusammenkommt, weil ihr sollt euch doch gegenseitig unterordnen, vielleicht auch sogar mit allen Religionen dieser Welt. Nein, das ist hier nicht gemeint. Gut, das war das Erste in diesem Vers. Unterordnen, was ist damit gemeint? Also wirklich ein Unterwerfen, ein Dienen, ein Gehorsam sein. Und jetzt die zweite Frage ist, wie ist dann das Wort einander zu verstehen? Weist dieses Wort einander denn nicht gerade auf eine wechselseitige Beziehung hin? ist es nicht symmetrisch zu verstehen. Ja, dass es eben nicht so ist, wie ich gerade gesagt habe, sondern dass es so ist, dass wir einander unterordnen, dass sich jeder jedem gleich unterordnet. Und dieses Wort einander, das wird sehr oft im Neuen Testament verwendet, es wird tatsächlich symmetrisch auch verwendet, es hat diese Bedeutung, zum Beispiel Epheser 4, Vers 25 steht, wir sind miteinander oder untereinander Glieder. Aber es kann auch bedeuten, dass einige etwas tun, was andere nicht tun können. Zum Beispiel Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Die, die mehr tragen können, sollen denen helfen, denen die Kraft dazu fehlt. Das würde nicht Sinn machen, wenn man jemand, der seine Last nicht schafft zu tragen, was abnimmt, um ihm dann wieder was Neues zu geben. Sondern hier ist gemeint, manche, die mehr Kraft haben, sollen denen, die weniger Kraft haben, etwas abnehmen. Sich einander unterordnen heißt darum in diesem Fall nicht, dass sich jeder jedem unterordnet, sondern dass sich jeder der angemessenen und von Gott bestimmten Autorität unterordnet. Und diese Bedeutung stimmt dann auch mit den folgenden Erläuterungen über die Beziehung in der Familie und in der Ehe und auf der Arbeit zusammen. Das wird jetzt noch konkreter, noch deutlicher, denn der Vers 21 ist mit dem Vers 22 und damit mit dem ganzen Abschnitt direkt verbunden. Ich weiß nicht, wer jetzt von euch die Bibel auf dem Schoß hat. Nehmt euch immer Bibel mit. Bei manchen ist dieser Vers 21 an den Abschnitt davor dran geklemmt und dann kommt die Überschrift, christliche Beziehung in der Familie. Und bei anderen Bibeln ist es darunter. Gehört der Vers zum nächsten Abschnitt. Also die Ausleger oder die Bibelübersetzer, die Bibelherausgeber, die sind sich da gar nicht so sicher, ja, wo fängt der eine Abschnitt auf, wo fängt der eine an, wo hört der andere auf. Und Tatsache ist es, dass dieser Vers die Überleitung bildet. Also es gehört dazu und es gehört dazu, es gehört zu beiden, es bildet die Überleitung. Und das wird vor allem dadurch deutlich, dass der Vers 22 im Original gar kein Verb hat. Bei euch wird in der Bibelübersetzung wohl meistens dieses Verb nochmal hineingefügt sein. Da steht dann drin, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter. Aber das steht dort gar nicht, sondern wörtlich steht dort, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, ihr Frauen euren eigenen Männern. Also es ist so, als ob Paulus sagt, dieses allgemeine Überschrift, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und was ich damit meine ist, ihr Frauen sollt euch euren Männern unterordnen, ihr Kinder euren Eltern, ihr Arbeitnehmer euren Arbeitgebern. So ist dieses Einander zu verstehen. Und damit kommen wir jetzt zu dem letzten Teil in diesem Vers, in der Furcht Christi. Was bedeutet das? Dieser Zusatz zeigt auf, was unser Motiv für die gegenseitige Unterordnung sein soll. Sie soll eben nicht unsere Furcht vor dem Menschen sein, vor dem Vorgesetzten, sondern die Furcht Christi. Und damit wird deutlich, Unterordnung ist eine Herzensangelegenheit, ein Glaubensschritt und kein Kadavergehorsam. Paulus fordert von uns nicht einfach nur sturen Gehorsam. Das müssen wir erkennen. So wird es oft vielleicht vermutet oder fälschlicherweise ausgelegt, aber das ist hier nicht gemeint. Nun, was bedeutet jetzt, Christus zu fürchten? Es bedeutet nicht, dass wir vor ihm Grauen und Schrecken haben müssen. Das ist so das eine Extrem. Es bedeutet aber auch nicht nur, dass wir ihn respektieren und ihn achten. So wird es dann vielleicht oftmals nur übersetzt. Im Kontext der anderen Stellen, wo Paulus von der Furcht Gottes oder von der Furcht des Herrn spricht, da spricht er auch vom Gericht Gottes. Christus zu fürchten bedeutet, Ehrfurcht vor dem zu haben, der wiederkommen wird, um Rechenschaft von uns zu fordern. Und darum spricht Paulus eben an dieser Stelle, wo unser Gehorsam gefordert ist, wo es um unsere Unterordnung unter Autoritäten geht, eben auch von der Furcht Christi. Und wir fragen zurück, ja Moment mal, warum sollen wir Christus fürchten? Wir sollen ihn doch lieben und wir sollen doch aus Liebe zu ihm gehorsam sein. Das ist doch der große Zusammenhang. Und das stimmt. Was wir begreifen müssen, ist Folgendes. Ihn zu lieben widerspricht nicht, sondern entspricht ihn zu fürchten. Beides gehört zusammen. Aus Liebe zu ihm als unseren Retter und aus Furcht davor, unseren Herrn zu enttäuschen, ja aus Furcht vor ihm als unseren Richter, folgen wir ihm gehorsam nach. Es geht nicht darum, dass wir uns fürchten müssten, dass wir unser Heil wieder verlieren. Aber wir sollen uns tatsächlich davor fürchten, eines Tages vor unseren Herrn treten und bekennen zu müssen, dass wir seine Gnade und das Wirken seines Geistes immer wieder missachtet haben und stattdessen unsere eigenen Wege gegangen sind. Dass alles, was wir in unserem Leben gewirkt haben, so schreibt es Paulus an anderer Stelle, wie Heu und wie Stroh verbrennt und wir wie ein Scheit aus dem Feuer gerade so gerettet werden. Martin Lloyd-Jones, der hat es so ausgedrückt, was den Christen vom Nichtchristen unterscheidet, ist nicht bloß, dass er zum Heil an den Herrn Jesus Christus glaubt und auch auf ihn und sein Sühnungswerk vertraut, sondern dass außerdem das Leben eines Christen ganz und gar von dieser Person regiert wird. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi bedeutet darum, sich im Bewusstsein der Macht und Autorität Christi den von ihnen bestimmten Autoritäten zu unterwerfen. Und darum bildet dieser wichtige Zusatz in der Furcht Christi auch in allen Stücken der christlichen Haustafel die Grundlage. Da steht eben nicht nur, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, sondern da steht, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter in dem Herrn. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern als dem Herrn. Nun, dieses Thema ist nicht unbedingt das Thema, was wir jetzt gerne und oft hören, Unterordnung. Weil es uns schwerfällt, weil wir uns nicht gerne unterordnen. Wir machen vielleicht gerne mit. Ich mache in der Gemeinde mit. Ich mache in meiner Familie mit, und zwar so lange, wie es mir gefällt. Wie es auch mit meinen Zielen irgendwie überein zusammenpasst. Wie wir irgendwie gute Kompromisse finden können. Aber dass wir uns unterordnen, dass wir wirklich uns unterwerfen, dass wir wirklich gehorsam sind, das ist nicht das, was uns aus dem Herzen spricht. Das machen wir, vielleicht um des lieben Friedens willen. Das machen wir, weil es eben so von uns verlangt wird, gefordert wird. Das machen wir vielleicht mit Zähneknirschen. Oder wir machen es ganz oft einfach gar nicht. Weil wir uns sagen, das habe ich doch nicht nötig. Ich ordne mich doch hier nicht ein, ich ordne mich doch hier nicht unter. Solange das gut miteinander passt, mit meiner Ehefrau oder mit meinem Ehemann, da geht das. Und wenn es eben nicht mehr passt, ja, dann scheidet man sich. Und die Kinder gehen eben dann aus dem Haus. Oder die Eltern haben überhaupt keine Beziehung mehr mit ihren Kindern. Und genauso in der Gemeinde. Wenn es mir nicht passt, wenn es nicht mehr so läuft, dass es irgendwie auch mit mir zusammenpasst, ja, dann gehe ich halt. Das habe ich doch nicht nötig. Das ist doch oft unsere Einstellung. Und darum ist es so wichtig zu begreifen, in welchem Kontext Paulus von Unterordnung schreibt. Was das wirklich bedeutet. Wenn wir in den kommenden Gottesdiensten uns mit der christlichen Haustafel beschäftigen, wenn wir Stück für Stück uns anschauen, wer sich wem wie unterordnen soll, dann werden wir das nur verstehen und dann auch erst recht von Herzen tun können, wenn wir diese Grundlage begreifen. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann leben wir ein Leben für Christus. Denn der Geist weist uns auf Christus, er verherrlicht Christus, er führt uns zu Christus. Und Unterordnung ist ein wichtiges Prinzip, ein Mittel, welches der Heilige Geist gebraucht, um uns Christus ähnlicher zu machen. Hier geht es nicht darum, uns zu schaden und uns zu unterdrücken. Übrigens, es geht auch nicht, dass uns irgendwelche anderen Leute unterdrücken. Es steht hier nicht, und ordnet euch sie unter, sondern hier werden die Leute angesprochen, die sich selbst unterordnen sollen. Weil es geht darum, dass wir erfüllt werden mit dem Geist, dass wir Christusähnlicher werden, dass wir im Glauben wachsen, dass wir ein erfülltes, glückliches Leben führen. Christusähnlicher werden, so können wir es eben auch bezeichnen, wenn wir mit dem Geist erfüllt werden. Christus wurde selbst zum Diener für uns. Er ordnete sich seinem Vater unter und ward gehorsam, so wie wir es heute in der Bibel, in der Schriftlesung gehört haben. Er ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Warum? Um uns zu erretten. Und wir sollen ihm darin folgen und uns eben auch unterordnen, in Dankbarkeit und Liebe zu Gott für unsere Errettung. Dieses Kapitel, Epheser Kapitel 5, beginnt folgendermaßen. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Und wisst ihr, darum ist es so herrlich, dass dieser Vers von der Unterordnung die Überschrift über die Ehe und Familie bildet. Darum zitiere ich diesen Vers bei Hochzeiten. Es geht nicht darum, dass wir irgendeine spezielle Rolle ausfüllen, dass wir etwas tun, weil man es eben so tut, weil es so von uns erwartet wird, sondern es geht um unseren konkreten Ausdruck unserer Liebe zu Gott und zueinander. Es geht darum, Selbstsucht und Herrschsucht zu bekämpfen und in Ehrfurcht Christus zu dienen. Und das ist die Verheißung, die uns Christus gibt. Wenn wir danach streben, werden unsere Ehen, unsere Familien, unsere Arbeitsbeziehungen unter Gottes reichen Segen stehen. Da dürfen wir ihn beim Wort nehmen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.